Jetzt, wo du Christ bist, da sind deine Probleme vorbei. Da hast du keine Sorgen mehr, keine Schwierigkeiten, keine Hindernisse. Nein, ein Christ schreitet nur noch von Erfolg zu Erfolg. Ist das nicht auch so bei euch? Nun, so wird der Glaube manchmal in manchen Kreisen beworben. Und Menschen wollen dann gerne Christen werden, um ein einfaches, ein sorgenfreies, ein leichtes Leben zu genießen. Aber so ein Versprechen gibt uns Gott in seinem Wort gar nicht. Zumindest nicht in dieser Weltzeit, bis Christus wiederkommt und seine Gemeinde in sein Himmelreich hineinführt. Aber vielleicht dachtest du, als du zum Glauben gefunden hast, nun, es wird vielleicht nicht alles völlig problemlos werden, aber doch viel einfacher als ein Leben ohne Gott. Wenn wir jedoch auf das Leben von Paulus schauen, dann ist selbst diese Annahme verkehrt. Als Paulus mit so großem Eifer im Judentum bloß auf die äußeren Formen, auf Traditionen, auf sich um die Gebote bemühte, um das, was den Menschen seiner Zeit so wichtig war, da ging seine Karriere steil bergauf. Alles schien ihm zu gelingen. Er war beliebt, er war geachtet, er war erfolgreich. Alles lief genau so, wie er es sich wünschte. Doch dann stellte sich der auferstandene Jesus Christus ihm in den Weg und unterbrach seinen Lauf und sprach zu Paulus. Und in diesem Moment erkennt er, dass sein ganzer Glaube, sein ganzes Leben in eine völlig falsche Richtung lief. Und in diesem Moment vertraute er sich Jesus an. Er wurde Christ. Und sein ganzes Leben veränderte sich. Aber wie veränderte es sich? Nun, er wurde erst einmal 3 Tage lang blind. Und als er sich dann taufen ließ und in den Synagogen predigte, dass Jesus der versprochene Retter, der Christus ist, da wurden die Juden zornig auf ihn. Er ging für einige Monate in die Provinz Arabien, aber er musste offensichtlich auch von dort wieder zurückfliehen nach Damaskus. Und in Damaskus wurde ein Anschlag auf ihn geplant und er wurde von den Christen mit einem Korb heimlich die Stadtmauer heruntergelassen, weil die Tore bewacht wurden. Von Damaskus aus ging er schließlich nach Jerusalem. Aber auch hier musste Paulus so einige Hindernisse überwinden. Dieser Aufenthalt in Jerusalem, er wurde von einigen später so ausgelegt, dass Paulus ja nur ein Schüler der richtigen Apostel in Jerusalem war. Und die Botschaft, die er unter anderem den Gemeinden in Galatien brachte, das entspricht überhaupt nicht mehr der Lehre der Gemeinden in Judäa, sondern er ist irgendwie davon abgewichen, hat da irgendwie etwas anderes hinzugefügt und weggenommen. Die neu gegründeten Gemeinden in der Provinz Galatien in Kleinasien, sie sind verunsichert. Können sie der Botschaft von Paulus gar nicht mehr glauben? Hat er ihnen etwas unterschlagen, was doch wichtig war, damit sie Frieden mit Gott haben können? Müssen sie sich doch viel mehr an Jerusalem und an den jüdischen Praktiken des alten Bundes orientieren, um wirklich Gewissheit des Heils zu haben? Paulus muss sich erklären. Er muss sich verteidigen, mal wieder. In Paulus' Leben scheint nichts mehr ohne Hindernisse und ohne Herausforderungen zu laufen. Es ist gar nicht mehr so wie früher, wo alles so steil bergauf ging, wo alles scheinbar genau so lief, wie er es sich wünschte. Und dennoch bereut Paulus nichts. Er wünscht sich nicht sein altes Leben zurück, obwohl er so viele Schwierigkeiten und so viel Widerstand erfährt. Nein, er sagt an einer Stelle, im Vergleich dazu, Christus jetzt zu kennen, achtet er alles, was ihm früher wichtig war, für Dreck. Nun, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, obwohl doch sein Leben so viel schwieriger geworden ist? Wenn wir an das Evangelium der Gnade Christi glauben, dann nimmt es nicht alle Probleme weg. Aber durch das Evangelium werden wir zugerüstet zu überwinden. In den Schwierigkeiten und in den Problemen und in den Sorgen zu überwinden. Wir kommen heute in unserer Predigtreihe durch den Galaterbrief zu Galater 1, die Verse 18 bis 24. Aber zum besseren Verständnis lese ich die Verse ab Vers 15. Galater 1, ab Vers 15. Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Erstens. Überwinder des Misstrauens. Paulus musste aus Damaskus fliehen. Nun ergreift er die Gelegenheit, nach Jerusalem zu gehen. Er wollte sicher schon länger einmal Petrus kennenlernen. Der aramäische Name ist Kephas und Petros ist die griechische Übertragung. Also Paulus zog aus von Damaskus in Syrien, etwa 320 Kilometer lang, hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, um Petrus kennenzulernen. Und es klappte auch. Er blieb 15 Tage bei ihm, schreibt er. Vermutlich war er sogar Gast in Petrus' Wohnung in Jerusalem. Stellt euch das mal vor. In der Apostelgeschichte beschreibt uns Lukas allerdings, dass es einige Schwierigkeiten gab bei Paulus' Ankunft. In Apostelgeschichte 9, ab Vers 26 erfahren wir, als er, Paulus oder Saulus, wie er damals genannt wurde, aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, also der Gemeinde in Jerusalem, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Paulus wollte sich der Gemeinde in Jerusalem anschließen, aber sie fürchteten sich und sie konnten nicht glauben, dass dieser berühmte Verfolger der Gemeinde wirklich ein Jünger Jesu geworden sein soll. Vielleicht will er sich bloß heimlich einschleichen, wie so ein Spion, um die Gemeinde ganz zu vernichten. Sie sind alle sehr, sehr vorsichtig, ängstlich. Paulus, er muss wegen seinem Glauben aus Damaskus fliehen und in Jerusalem meiden die Gläubigen ihn, weil sie ihm nicht trauen, weil sie nicht glauben, dass er wirklich zu einem Anhänger Jesu geworden ist. Was für eine traurige Situation, oder? War der ganze weite Weg umsonst? Hat Paulus keinen Ort mehr, wo er hingehen kann? Einmal wird er verfolgt als Christ und auf der anderen Seite wird er gemieden, weil er nicht als Christ gesehen wird. Findet Paulus wegen seiner Vergangenheit keine Gemeinschaft mehr, keine Freundschaft unter den Christen? Und hier gibt es ein Hindernis. Und ich weiß nicht, wie wir darauf reagieren würden. Robert hat uns berichtet, wie schnell der Zorn in unseren Herzen aufkommt. Wie schnell wir bitter werden. Wie schnell wir anfangen zu schimpfen. Vielleicht war so eine Situation, wo Paulus auch verzweifeln konnte. Hier gibt es keinen Platz mehr für mich. Doch da ist ein Mann namens Josef in der Jerusalemer Gemeinde. Wegen seines feinen Charakters, seiner Liebe und Fürsorge haben die Apostel ihm den Spitznamen Barnabas gegeben. Das heißt, Sohn des Trostes. Und dieser Barnabas, er führt Paulus zu den Aposteln Petrus und Jakobus. Denn er weiß und glaubt, was in Damaskus geschehen ist. Vielleicht hat er einen Bericht von der Gemeinde in Damaskus erhalten. Mit Sicherheit hat er aber sich die Zeit genommen, sich mit Paulus zu treffen. Von ihm selbst zu hören, wie Jesus ihm begegnet ist. Zu hören, was er zu berichten hat über sein Glaubensleben. Und er ist überzeugt und überwindet durch seinen eigenen Einsatz auch das Misstrauen von Petrus und Jakobus. In diesem Gespräch mit Paulus, da merkte er, oh, das ist keine Heuchelei. Das ist kein Betrug. Dieser Paulus, er hat offensichtlich wahrhaftig den Herrn gesehen. Er glaubt. Und er kann auflisten, was er in Damaskus sogar gepredigt hat. Dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Und darum konnte Paulus nun tatsächlich 2 Wochen bei Petrus wohnen und sich mit ihm unterhalten, weil Barnabas dieses Misstrauen überwand, weil Paulus bestätigen konnte, das, was ich sage, ist wahr. Es hat sich wirklich etwas geändert in meinem Leben. Er ist nicht in Zorn ausgebrochen und hat die Gemeinde beschimpft, dass sie auch nicht besser sind als die Juden, die sie verfolgen. Nein, er ergreift die Gelegenheit bei diesem Gespräch und überwindet das Misstrauen durch den Beweis seines Glaubens. Und er kommt zu dem Ziel, er wollte Petrus gerne kennenlernen. Der Kirchenvater Hieronymus kommentiert scherzhaft, Paulus wollte bestimmt nicht nur die Augen und die Wangen und das Gesicht von Petrus betrachten, ob er eine gerade Nase hat oder eine krumme oder ob er einen Haarschopf oder eine Glatze hat. Natürlich haben sie sich über das Evangelium unterhalten in diesen Tagen. Stellt euch vor, wie Petrus erklärt, wie er von Jesus berufen wurde und wie er die Wunder miterlebt hat, die Jesus gewirkt hat in diesen Jahren. Und auch wie Jesus gefangen genommen wurde. Und wie schändlich Petrus selbst ihn verleugnete. Wie sehr er sich noch dafür schämt. Aber dann auch, wie Jesus auferstanden ist und den Jüngern erschienen ist und sie als Zeugen der Auferstehung berufen hat. Und wie sie erfüllt wurden mit dem Geist, um freimütig zu predigen. Und Paulus wird Petrus seine Begegnung mit Jesus berichtet haben. Wie er den Auftrag bekommen hat, nicht nur unter den Juden von Jesus zu zeugen, sondern ausdrücklich auch unter den Heidenvölkern, die durch den Glauben auch Miterben sein sollen von dem Reich Gottes. Und ich stelle mir vor, wie Paulus auch all die alttestamentlichen Zitate aus Jesaja und so weiter gleich parat hatte und sagte, hier erfüllt sich das, was doch schon Gott durch die Propheten prophezeit hatte. Bedenkt einmal, das geschah noch alles, bevor Petrus diese Begegnung mit Cornelius hatte, wo Jesus auch ihm noch einmal deutlich machte, dass auch die Heiden gerettet werden sollen, ohne diese Trennung zwischen Juden und Heiden, die aufgehoben ist, eben durch die Speisegebote ausgedrückt wurde. Es ist aufgehoben. Er soll für rein erklären. Er soll nicht für unrein erklären, was Gott für rein erklärt hat. Und das müssen erstaunliche theologische Gespräche gewesen sein. In 2. Petrus 3, Vers 15 schreibt Petrus viele Jahre später, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also Petrus hat erkannt, dieser Paulus, der hat eine ganz besondere Weisheit. Und in dem Brief fügt er dann später noch an, dass auch vieles in diesen Briefen nicht so leicht zu verstehen ist. was Paulus so erklärt. Und vielleicht ist Petrus genauso ergangen in diesen 2 Wochen, wo ihm auch mitunter mal der Kopf raucht an dem Abend. Aber sie lernten einander schätzen, als Brüder im Glauben, als Kollegen, als berufene Apostel. Jakobus, der Bruder von Jesus, er war damals der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und auch er hat Paulus zumindest gesehen. Das bedeutet wohl, ja, sie hatten wenigstens ein Treffen oder einige Gespräche. Und Paulus zählt Jakobus zu den Aposteln, obwohl er nicht zu den 12 Jüngern gehörte, die Jesus während seines Dienstes gefolgt sind. Aber Jakobus, er war Teil der Familie von Maria und Josef. Zunächst glaubte er nicht an Jesus, aber als Jesus auferstanden ist, da begegnete er auch Jakobus in besonderer Weise, seinem Halbbruder genau genommen. Und es ist interessant, Paulus erwähnt in 1. Korinther 15, wo er berichtet, wem Jesus nach seiner Auferstehung begegnet ist, erwähnt er 2 Personen in besonderer Weise. Er hebt 2 Personen hervor, Petrus und Jakobus. In 1. Korinther 15, ab Vers 5, und dass er Kephas erschienen ist, also das ist ja Petrus, dann den 12, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das scheint ein Thema gewesen zu sein in ihren Begegnungen. Diesen besonderen Ablauf und auch diese besondere Weise, wie Jesus, Petrus und auch Jakobus persönlich erschienen ist, wovon wir in den Evangelien oder den anderen Briefen sonst nichts erfahren. Außerdem sind dann später auf dem Apostelkonzil 2 Personen, die in dem Streit sich klar dafür aussprechen, dass die Heiden das Evangelium ohne zusätzliche gesetzliche Auflagen empfangen sollen. Petrus, der mit der Begegnung von Cornelius argumentiert, und Jakobus, der aus der Schrift zitiert. Die Propheten und die alttestamentlichen Hinweise darauf, dass das von Anfang an zum Ratschluss Gottes gehörte. Diese 15 Tage, so scheint mir, waren für den Verlauf des Christentums von großer Bedeutung. 15 Tage. Aber, und darum geht es Paulus, diese 15 Tage war kein Crashkurs in der christlichen Lehre für ihn. Paulus hat in dieser kurzen Zeit nicht erst gelernt, was das Evangelium überhaupt ist und wie man es verkündigen soll. Etwa 3 Jahre lang seit seiner Bekehrung hat Paulus das Evangelium bereits in Damaskus und auch in Arabien verkündigt. Erst danach war er in Jerusalem und das nur für gut 2 Wochen. Was kann man in dieser Zeit schon groß lernen? Paulus berichtet dies der Reihe nach. Er schreibt immer wieder danach und danach, nach diesem Abschnitt, nach 3 Jahren und so weiter. 15 Tage blieb ich dort. Er beschreibt hier diesen ganzen zeitlichen Ablauf, um den Galatern deutlich zu machen, also in dieser Zeit habe ich das Evangelium nicht gelernt. Er musste damals nicht nur das Misstrauen der Jerusalemer Gemeinde überwinden, sondern auch das Misstrauen der Galater, jetzt in diesem Brief, die so langsam an seiner geistlichen Autorität zweifelten. Aber er erklärt hiermit, Paulus ist kein Schüler von den Aposteln. Er hat von allen Aposteln nur Petrus und Jakobus gesehen und das auch nur ganz kurz. Vielmehr hat Jesus ihn selbst, ebenso wie Petrus und auch Jakobus, offiziell zum Apostel eingesetzt und dazu bestimmt, die Lehre des Evangeliums im direkten Auftrag Jesu zu verkündigen. Sein Evangelium ist kein Second-Hand-Evangelium. Und um das Misstrauen der Leser zu überwinden, gebraucht er auch noch eine Schwurformel. In Vers 20, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Siehe vor Gott, es bedeutet, ich schwöre oder ich bestätige vor dem Angesicht Gottes, die Wahrheit meiner Aussage. Man wundert sich vielleicht, hä, wieso ist ihm das so wichtig? Wieso sollte man ihm das nicht glauben? Aber Paulus, er konnte das Misstrauen der Christen überwinden, weil er glaubhaft und wahrhaftig bezeugen konnte, dass Jesus ihm begegnet ist. In Jerusalem konnte er das glaubhaft bezeugen, sowohl vor Barnabas als dann auch vor Petrus und Jakobus. Und auch hier in diesem Brief will er noch einmal glaubhaft bestätigen, das ist wahr, was ich hier schreibe. Das Evangelium, ich habe es empfangen von Jesus persönlich und nicht erst in dieser kurzen Begegnung mit Petrus und Jakobus. Die Gemeinde Jesu ist nicht der Ort, wo es kein Misstrauen, keinen Zweifel, kein Verdacht oder keine Unsicherheiten gibt. Manchmal wünschten wir uns das. Aber die Gemeinde ist der Ort und soll der Ort sein, wo durch wahrhaftigen Glauben Misstrauen überwunden werden kann vor dem Angesicht Gottes. Wo der Glaube, der in uns ist und der uns verbindet, offenbar werden kann. Und gleichzeitig, wo wir alle uns bewusst sind, wir stehen vor dem allwissenden und allmächtigen Gott. Und wir haben eine Ehrfurcht, sodass wir wahrhaftig miteinander reden. Dass wir betonen können vor Gott, ich rede die Wahrheit. Möge das auch in unserer Gemeinde bezeugt werden können. Wahrhaftiger Glaube. Und da, wo Streitigkeiten, wo Misstrauen, wo so manche Probleme aufkommen, dass wir lernen, sie durch das Evangelium der wirksamen Gnade in uns und dem mächtigen, lebendigen Gott, vor dem wir stehen, dass wir Misstrauen überwinden können. So wie Paulus es tat. Aber zweitens, wir lesen hier auch, er ist ein Überwinder des Eigenwillens. Paulus musste noch etwas anderes überwinden. Seine Pläne wurden nämlich verhindert. In Galater 1, Vers 21, da heißt es, da fasst er bloß zusammen, darauf, also nachdem er 15 Tage in Jerusalem war, darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Aber wie kam es denn dazu? Nun, das lesen wir in Apostelgeschichte 22, die Verse 17 bis 21. Apostelgeschichte 22. Hier berichtet Paulus von einer besonderen Offenbarung durch Jesus in eben dieser Zeit in Jerusalem. Er war offensichtlich in den Tempel gegangen, um dort zu beten, und hört einmal, was er hier sagt. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinauf, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich auch dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Jesus sagt zu Paulus innerhalb dieser 15 Tage, dass er Jerusalem schnell wieder verlassen soll. Seine Botschaft von Jesus wird nicht angenommen werden. Und habt ihr gemerkt, was Paulus versucht? Er versucht, Jesus davon zu überzeugen, dass er doch besser in Jerusalem bleiben sollte. Es macht viel mehr Sinn, dass er weiter in Jerusalem arbeiten kann. Die Juden kennen doch seine Vergangenheit. Und seine Veränderung ist damit ein noch viel größeres Zeugnis. Die Heidenvölker, die wissen gar nicht, was für ein Eiferer er war, aber hier in Jerusalem, die kennen noch, wie ich früher war. Wenn sie mich jetzt sehen, oh, ich kann eine viel größere Wirksamkeit haben. Jesus, ich kann dir hier wirklich nützlich sein. Es macht doch viel mehr Sinn, wenn ich hier in Jerusalem bleibe, wo mich alle von früher noch kennen, und ich kann viel effektiver evangelisieren als an irgendeinem anderen Ort. Es ist ziemlich offensichtlich, Paulus wollte Jerusalem nicht nur kurz besuchen. Er wollte gerne da bleiben. Er wollte sich der Gemeinde in Jerusalem anschließen und an seiner alten Wirkungsstätte nun für Jesus einstehen. Er führte nicht nur theologische Gespräche mit Petrus und Jakobus, er evangelisierte in Jerusalem und er wollte seine alten Gefährten von Christus überzeugen. Aber dieser Plan von Paulus mit all seinen vernünftigen Argumenten, es war nicht der Plan von Jesus. Es war nicht das, was Jesus von ihm wollte. Der Herr sagte ihm, ich sende dich weit weg zu den Nationen, zu den nichtjüdischen Völkern. Das, was Jesus ankündigte, wird dann auch von den Christen in Jerusalem bald erkannt. Es wird deutlich. In Apostelgeschichte 9, Vers 29 und 30 lesen wir, und er redete und stritt mit den Hellenisten. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Ausgerechnet die Juden, die aus den griechischsprachigen Regionen kamen und sich dem Judentum in Jerusalem angeschlossen hatten, gerade die werden besonders verärgert durch dieses Evangelium, das Paulus predigt. Nämlich, dass allein durch den Glauben an Jesus Menschen aus allen Nationen zum wahren Volk Gottes gehören können. Und dass nur der ein wahrer Jude ist, der an den Messias, an Jesus Christus glaubt. Die Jünger also, die Christen der Gemeinde in Jerusalem, sie merken, Paulus ist hier in Gefahr. Er hat zwar eine große Hingabe, und er hat großes Wissen und er verkündigt Jesus als den Christus. Aber die Menschen, sie werden so verärgert, sie wollen ihn umbringen. Sein Zeugnis wird nicht angenommen. Genau das ist eingetroffen, was Jesus zu Paulus gesagt hat. Und sie begleiten Paulus bis zu der Hafenstadt Caesarea, etwa 120 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und von da an wird er dann per Schiff nach Tarsus gefahren, seiner Heimatstadt. Die Jerusalemer Gemeinde deutet damit nicht an, oh, Paulus predigt eine verdrehte Lehre, sondern sie beschützen ihn. Und sie senden ihn nach Tarsus, wo er in Auftrag Jesu weiter das Evangelium verkündigt, nämlich in Syrien und Zilizien. Das gehörte damals noch zusammen zu einer römischen Provinz, Syrien und Zilizien. Tarsus war die Hauptstadt der Region Zilizien und Antiochia die Hauptstadt von Syrien. Und in diesen Gebieten war Paulus für etwa 10 Jahre tätig. Die letzten davon in Antiochia, dann wieder zusammen mit Barnabas, was dann ja auch in der Apostelgeschichte bekannt wird. Etwa 11 oder 12 Jahre später, nach der ersten Missionsreise durch Kleinasien, da lesen wir wieder, in dem Brief, der von dem Apostelkonzil verfasst wurde, Apostelgeschichte 15, Vers 23, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien ihren Gruß. Also dieser Beschluss bei dem Apostelkonzil, wo sie dann einen Brief schreiben, er gilt vor allem der Gemeinde in Antiochia und den Gemeinden, die in Syrien und Zilizien gegründet wurden. Wir erfahren ziemlich wenig aus dieser Zeit, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass Paulus hier erheblich mit dazu beigetragen hat, noch vor der ersten Missionsreise, dass in Syrien und Zilizien Gemeinden entstanden. In dieser Zeit hatte Paulus auch ein besonderes Erlebnis, dass er einen Einblick in den dritten Himmel, in das Paradies bekam, was er dann in 2. Korinther 12 erwähnt, wo er etwas hörte, was man mit menschlicher Sprache gar nicht mehr wiedergeben kann. Aber vermutlich hatte er eben auch viele der Leiden und Verfolgungen, die er ein Kapitel zuvor in 2. Korinther 11 aufzählt, auch in dieser Zeit, dass er viel leiden musste wegen des Namens Jesu. Wir sehen aber, Paulus musste seinen Eigenwillen, seine eigenen Pläne, seine Vorstellung davon, wie er seinen Auftrag am besten erfüllen kann, er musste es aufgeben. Er muss das überwinden. Seinen Plan, seine Überlegungen, seine Ideen, wie er Jesus dienen will. Als Christen überwinden wir nicht alle Schwierigkeiten, indem wir uns durchkämpfen und durchbeißen, bis wir das bekommen, was wir wollen. Paulus hat diese Schwierigkeiten in Jerusalem nicht überwunden, indem er gesagt hat, oh, hier bringt mich keiner weg, keine 10 Pferde können mich hier wegschleppen, ich bleibe hier und wenn ich sterbe. Nein, er überwindet diese Schwierigkeit, dieses Hindernis, indem er seinen Stolz, seinen Eigenwillen, sein Selbstvertrauen überwindet und sagt, okay, dann folge ich dem Wort Jesu. Als Christen überwinden wir oft dadurch, dass wir lernen zu erkennen, wo unser Wille gegen den Weg und die Erweisung Gottes geht. Und wir lernen uns selbst zu verleugnen und dem Wort Christi zu folgen. Bist du ein Überwinder deines Stolzes, deines Eigenwillens, deiner logischen Pläne, weil das Wort Gottes dich in eine andere Richtung weist? Bist du ein Überwinder durch das Evangelium in Bezug auf dein eigenes Herz? Paulus überwand nicht alle Probleme, er litt so manche Widerstände, wohl auch in Syrien und Zilizien. Aber er erlitt sie nach dem Willen Gottes. Und selbst diese Erfahrungen ließen ihn Jesus noch mehr lieben, noch mehr wertschätzen, was es heißt, mit Christus verbunden zu sein. Denn durch Gottes Gnade überwand er seinen Eigenwillen. Und in 2. Korinther rühmt er sich sogar seiner Schwachheit. Drittens. Überwinder der Distanz. Außerdem gibt es noch ein Hindernis, das uns alle betrifft. Wir haben liebe Geschwister, aber sie leben weit weg. Paulus wollte so gerne in Jerusalem und in der Gegend von Judäa bleiben. Es lag ihm am Herzen, was dort geschah. Aber er war, wie Jesus es ihm ankündigte, weit weg unter den Nationen. Doch Paulus schreibt in Vers 22, ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Da Paulus nur 15 Tage in Jerusalem bleiben konnte, gab es keine Gelegenheit, die einzelnen Gemeinden Judäas zu besuchen. Die allermeisten der Gemeinden haben Paulus nie gesehen. Und doch hatte Paulus eine Liebe zu den einzelnen Ortsgemeinden. Obwohl er in Syrien und Zilizien war, gab es einen Ort, wo er all diese Gemeinden traf. In Christus. Er sagt, die Gemeinden in Judäa, die in Christus sind. Ja, sie waren sich vom Angesicht her unbekannt, weit entfernt, aber in Christus waren sie zusammen. Die Gemeinden sind in Christus, genauso wie Paulus wusste, dass er in Christus ist. Paulus wusste sich mit all den Gemeinden Judäas verbunden, weil sie alle mit Jesus Christus verbunden waren. Sie waren alle, geistig gesprochen, an einem Ort in Christus. Und diese geistliche Verbundenheit hat Folgen. Zum einen hören die Gemeinden Judäas von Paulus. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben. Die Ortsgemeinden in Syrien und Zilizien sind nicht abhängig von der Jerusalemer Muttergemeinde. Da gab es keine Hierarchie aus Priestern und Bischöfen über ganze Gebiete, auch keine Gesandten, die jeden Samstag per Kurier losschickten, was in den einzelnen Gemeinden dann am Sonntag genau gepredigt werden soll, mit einem Siegel der Apostel. Nein, die Bibel beschreibt uns unabhängige Ortsgemeinden. Aber diese Ortsgemeinden hatten untereinander eine geistliche Verbundenheit. Keine institutionelle Verbundenheit, keine hierarchische Verbundenheit mit so einem Überbau aus vielen Ämtern, sondern eine geistliche Verbundenheit. Und die äußert sich darin, dass sie liebevoll interessiert aneinander waren. Es gab einen Informationsaustausch, selbst ohne E-Mail und SMS, Die Christen in Judäa wussten von der Bekehrung von Paulus und dass er zu der Zeit zwar weit weg ist, aber jetzt gerade in anderen Orten das Evangelium predigt. Paulus verwendet einen besonderen Ausdruck hier. Der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Er sagt, er verkündigt den Glauben. Damit ist gemeint, was jemand glaubt, also die Glaubenslehre oder der Glaubensinhalt. Die Gemeinden Judäas hören nicht nur, dass sich das Leben von Paulus radikal verändert hat, sondern sie wissen auch, was er predigt. Sie wissen, er predigt den Glauben. Er verkündigt genau die Lehre, diese Glaubensbotschaft, die er zuvor zu vernichten suchte. Er verkündigt nicht irgendwie eine Form, wie beide Ansichten miteinander zusammengebracht werden können. Er verkündigt genau den Glauben, den er zuvor zu vernichten suchte. Und beides ist wichtig in den Beziehungen als Gemeinden untereinander. Wir wollen interessiert sein am Leben und interessiert an der Lehre. Und genau das verbindet uns auch geistlich. Geistliche Verbundenheit äußert sich nicht in ökumenischen Erklärungen, die oft eine Formulierung suchen, dass jeder Beteiligte zustimmen kann, ohne dass sich wirklich ihre Meinung gleicht. Wir wählen einfach eine Formulierung, die so breit, so schwammig, so uneindeutig ist, dass jeder seine eigenen Gedanken da hineinlegen kann und sagen kann, ja, hier haben wir ein gemeinsames Bekenntnis. Nun, das ist nicht das, was geistliche Verbundenheit ausmacht. Diese Ortsgemeinden müssen wir nicht nach institutioneller Verbundenheit suchen, aber nach geistlicher Einheit in Christus. Sind wir verbunden durch ein gemeinsames Evangelium? Sind wir verbunden durch eine lebendige Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus? Und darin überwinden wir auch große Distanzen. Wie heute. Wir haben Glaubensgeschwister aus den Vereinigten Staaten heute hier. Und eine Schwester aus der Slowakei. Zum ersten Mal hier im Gottesdienst in dieser Gemeinde. Aber durch den Glauben an Christus sind wir miteinander verbunden. In Christus. Paulus, er kontert hier erneut diesen Gerüchten der Leute, die in Galatien die Gemeinden verunsichert hatten. Er war zwar nicht der Schüler, hat keinen Abschluss der Apostelschule Jerusalems oder hat kein Vikariat, keine Probezeit in Judäa gehabt als Hilfsapostel. Aber er ist mit allen Gemeinden verbunden, die in Christus sind. Und gerade auch die Gemeinden Judäas, die hörten von Paulus Leben und von seiner Lehre und bestätigten, dass er genau das predigt, was er zuvor so gewaltsam bekämpfte. Er hat die Lehre, den Glauben, also nicht verändert. Und wir sind sehr dankbar auch für die neuen Bemühungen hier in unserer Gemeinde, wieder mehr Kontakt mit anderen gleichgesinnten Gemeinden aufzunehmen. Nicht damit wir irgendwo eine Liste aufzeigen können, mit wem wir alles verbunden sind, sondern damit wir geistliche Gemeinschaft haben können. Damit wir liebevoll interessiert sein können an dem, was Gott tut, auch in anderen Gemeinden. Es kommt der Tag, da werden wir alle in Ewigkeit ohne jede Schwierigkeit, ohne all die Begrenzungen und Distanzen vollkommene Gemeinschaft haben im Himmelreich, in alle Ewigkeit. Aber bis Christus wiederkommt, wollen wir uns am geistlichen Leben und an der rechten Lehre erfreuen und dafür beten, dass die natürliche Distanz durch die geistliche Verbundenheit überwunden werden kann. Ja, wir sind Überwinder durch das Evangelium, auch von dem, was uns hier räumlich oftmals trennt. Und viertens, überwunden durch Gott. Zuletzt wollen wir noch darauf schauen, wie Paulus denn überhaupt das Misstrauen und den Eigenwillen und die Distanz überwinden konnte. Wie ist das möglich? Wie kann ich denn die Schwierigkeiten und die Nöte in meinem Leben überwinden, so wie wir es hier von Paulus lesen? Vor allem steht, dass Gott dich und deine Sünde überwinden muss. Und das bezeugen die Christen ja auch über Paulus. Vers 23, sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte, und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Wie können wir solche Überwinder werden von Misstrauen, von Eigenwillen, von Distanz? Wie können wir diese Nöte und Probleme in unserem Leben überwinden? In einer geistlichen Weise. Durch das Evangelium. Das bedeutet da, wo wir von Gott in Gnade überwunden wurden. Paulus hat keine kluge Entscheidung getroffen auf dem Weg nach Damaskus und gedacht, na, mir geht's zwar ziemlich gut, ich bin beliebt, ich bin erfolgreich, ich bin angesehen, aber um meinen Horizont zu erweitern, probiere ich es auch mal für eine Weile mit dem Christentum aus und guck mal, wie das funktioniert. Mal schauen, was draus wird. Nein, nein. Paulus wurde von Gott überwunden. In all seinem Eifer, in all seinem Lebenswandel, in all seinen Zielen stellte sich Christus ihm in den Weg und hat ihn überwunden. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er dachte zwar, er würde für Gott kämpfen, aber eigentlich kannte er Gott überhaupt nicht. Und Jesus sagt ihm, was verfolgst du mich? Doch in diesem Moment tat Gott etwas in Paulus. Er veränderte ihn vollkommen. Er schreibt in Vers 24, und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Wörtlich heißt es, sie verherrlichten Gott in mir. Sie rühmten Gott für das, was er an und in Paulus gewirkt hat. Sie lobten nicht Paulus für seine gute Entscheidung, an Jesus gläubig geworden zu sein. Sie verherrlichten Gott, der in das Leben von Paulus mächtig eingegriffen hat. In dem schlimmsten Verfolger der Gemeinde so mächtig gewirkt hat, dass er ein Zeuge für Christus wurde. Gott hat all das Misstrauen in Paulus überwunden, das er gegen den wahren Gott hatte. Wir alle werden seit Adams Sündenfall geboren mit einem Misstrauen gegen Gott. Wir denken, wir müssen durch unsere eigenen Leistungen einen Weg zu Gottes Segen finden. Und wenn wir uns genug anstrengen, wird es schon reichen. Aber eine Botschaft, dass all unsere Mühe, all unsere Kraft niemals ausreicht und wir nur aus Gnade durch das Opfer von Gott, der Mensch wurde, errettet werden können. Dass wir nur aus Gnade des stellvertretenden Strafleidens Jesu Frieden mit Gott haben können. Dass wir nur in den Himmelreich kommen können, durch vollkommene Vergebung, ohne unsere eigenen Werke. Dass wir das die Hölle verdient hätten. Das widerstrebt jeden Menschen von Natur aus. Wir haben ein Misstrauen gegen Gott und seine Gerechtigkeit und sein Wort und ein Misstrauen gegen seine Gnade. Aber Gott überwindet unser Misstrauen, unseren Unglauben, unsere falsche Selbstgerechtigkeit, wenn er uns in Gnade wirksam beruft. Wenn wir die Predigt seines Evangeliums hören und plötzlich verändert sich etwas in uns. Plötzlich sind wir überführt von unserer Schuld, überführt von all unserer Schwachheit. Überführt davon, dass Gott Recht hat in seiner Beurteilung uns gegenüber. Überführt davon, wie kostbar das Opfer Jesu ist. Wie sehr wir die Gnade brauchen. Und Gott überwindet unseren Eigenwillen und Stolz, auch nachdem wir gläubig geworden sind. Wo wir uns selbst und unsere eigenen Pläne oft und oft sündigen Begierden irgendwie doch immer wieder zu einem Gott machen. Doch immer wieder denken wir haben einen besseren Weg als der, den Gott uns weist. Gott muss uns überwinden. Unser stolzes Herz, unseren Hochmut. Und uns lehren, das zu lieben, was Gott liebt. Das aufzugeben, was ihm widerspricht. Indem er durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt und uns heiligt und reinigt und ausrichtet. Und durch den Glauben überwindet auch Gott die Distanz zwischen Gott und Mensch. Die Sünde trennt uns von Gott. Wir waren fern von Gott. Fern von all seinen Segnungen. Wir hatten kein Recht, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Vor sein Angesicht zu treten. Aber weil Jesus Christus unser Stellvertreter geworden ist und alle Gerechtigkeit erfüllt hat und weil er unsere Sünden getragen hat am Kreuz von Golgatha und mit seinem Leben bezahlt hat, können wir auch als Christen versöhnte geistliche Gemeinschaft mit Gott haben. Die Distanz ist überwunden. Nicht wir Menschen haben einen Weg gefunden, in Gottes Gegenwart zu klettern, sondern Gott selbst hat die Distanz, die große Entfernung überwunden, ist uns nahe gekommen in Jesus Christus. Und jeder, der an Jesus glaubt, hat nicht unbedingt ein einfacheres, ein bequemeres, ein sorgenfreies Leben. Aber wer von Gott in Gnade überwunden ist, der wird auch alle Nöte und Schwierigkeiten in dieser Welt überwinden durch den Glauben. Dass keine Schwierigkeit und keine Not uns mehr trennen kann von Gott. Und dass selbst das, was hinderlich scheint, uns letztendlich doch zum Guten ausschlagen muss. Und mal hilft uns Gott zu einem angenehmen Ausgang. Mal zur persönlichen Heiligung. Aber immer zur Ehre und zum Lob Gottes. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er in all seinen Heiligen verherrlicht werden, heißt es. Und so wollen wir Überwinder sein, durch den Glauben, weil wir in Christus überwunden sind und neues, ewiges Leben haben. Möge Gott uns dazu helfen. Amen.